Hallo und herzlich willkommen auf der Couch im neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Wir sind eine Anlaufstelle, eine akustische Anlaufstelle für Personen, die gerade in Therapie sind oder in Therapie waren oder vorhaben, in Therapie zu sein. Die wen kennen, der wen kennen, der wen kennen, der schon mal in Therapie war. Für Personen in Ausbildung, für Personen, die vielleicht diesen Beruf schon ausüben. Und überhaupt für alle, die sich einfach für Psychotherapie interessieren. Weil was wir versuchen, ist ein bisschen diese Blackbox, was passiert da eigentlich, aufzumachen und zu zeigen. Psychotherapeutinnen sind auch nur Menschen. Wer hätte das gedacht? Aber mit einer bestimmten Profession und einer bestimmten Haltung. Und genau, und so machen wir es ein bisschen sichtbar oder besser gesagt hörbar, was da normalerweise zwischen zwei Personen oder manchmal drei auf einer professionellen Couch passiert. Bei uns geht es um spannende Gäste und interessante Fallgeschichten und eine spannende Gästin darf ich heute wieder begrüßen. Ich bin total happy, weil sie ist unsere erste integrative Psychotherapeutin, Lisa Gerstl. Herzlich willkommen, Lisa.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Lisa, magst du dich ein bisschen vorstellen?
Sicher, gerne. Also mein Name ist Lisa Gerstl, ich bin Psychotherapeutin in Wien, die Praxis ist im 9. Bezirk, in 2 Monaten ziehe ich in den 15. und freue mich da total drauf. Ich habe ein paar Arbeitsschwerpunkte, 3 hole ich jetzt heraus. Der erste ist Ablösungsprozesse. Was ist das? Vorwiegend sind das junge Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die zu mir kommen und Ablösungsthematiken mit den Eltern oder den Bezugspersonen haben. Dann arbeite ich total gern zu sämtlichen Ängsten, Sozialphobien und auch Prüfungsangst. Und einen dritten Schwerpunkt habe ich, da geht es um alles, wo es um Genderidentität geht und um sexuelle Orientierung.
Jetzt Wahnsinn, du hast gerade so ein schönes Portfolio aufgemacht. Jetzt möchte ich natürlich wissen, um was es in deiner Fallgeschichte geht. Bist du schon bereit?
Ja.
Okay.
Ja.
Wir starten
los. Also in meiner Fallgeschichte geht es um eine Person, nennen wir sie Diana, geben wir ihr die Pronomen sie, ihr, sagen wir, sie ist 22 Jahre alt. Sie kommt aus einem EU-Land nach Wien zum Studieren, hat 2 Geschwister, 2 Elternteile und ist vor ungefähr 1,5 Jahren zu mir gekommen. Sie hat unterschiedliche Symptome, ein paar aufgelistet sind Konzentrationsschwierigkeiten, Denkstörung, geringer Selbstwert, geringer Antrieb, eine Gehemmtheit, Angst, merkwürdig empfunden zu werden, aber auch eine Angst, im Mittelpunkt zu stehen, ein Vermeidungsverhalten. Sie sagt, sie möchte zum Beispiel keine äußeren Veränderungen an sich vornehmen, weil das könnte jemandem auffallen.
Wie, sie darf nicht zum Friseur gehen, oder
genau,
was?
Genau, oder einen anderen Stil ausprobieren, weil das könnte ihr auffallen. Ja. Hm. Also auch nicht zum Friseur und auch keine Haare färben natürlich. Ja. Sie leidet unter intensiven Erröten, sie beschreibt Stressfaktoren, sie beschreibt auch im Zuge unseres Prozesses einige, nicht viele, aber doch ein paar Panikattacken und auch einmal ein Derealisationsphänomen.
Ha, Entschuldigung.
Begriff der Woche.
Das war aufgelegt, oder? Begriff der Woche. Bitte, was ist ein Derealisationsphänomen, Lisa?
Ganz kurz gesagt, das Gefühl oder der Eindruck, dass die Wirklichkeit nicht mehr wirklich ist.
Sondern, dass man sich wie in einem Film oder Albtraum oder
nicht zwingend Albtraum, aber so, als wäre alles unwirklich. Es ist dann oft mit ganz vielen Ängsten verbunden. Ja, was passiert jetzt gerade? Also ein sehr unangenehmer Zustand.
Sehr unangenehm, oder? Wenn man das Gefühl hat, da löst sich gerade alles auf. Ja. Das ist alles nicht mehr real, was da passiert. Ja. Okay. Na, das klingt anstrengend, was die Klientin da erzählt und berichtet.
Ja, genau. Sehr anstrengend. Und die Hauptbelastungsfaktoren, die sie da genannt hat, waren Stress im öffentlichen Raum, sei es in der U-Bahn, sei es beim Einkaufen, sei es generell sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Aber besonders auch, was man sich jetzt bei den Symptomen schon vorstellen kann, ist der Besuch von Vorlesungen und einfach diese ganz große Gefahr, vor einer Vorlesung angesprochen zu werden. Und generell gibt es auch die Sorge davor, eben gesehen zu werden. Wir haben schon gesagt, dieses Vermeidungsverhalten, keine Änderung an sich zu tätigen und eben immer in Verbindung mit dieser Sorge als merkwürdig oder entstellt wahrgenommen zu werden. Die Zielsetzung war gar nicht so einfach zu finden, weil sie da ganz schwer gefallen ist, Worte für sich zu finden und auch gar nicht wirklich gewusst hat, was sich da jetzt verändern kann, damit es ihr besser geht. Sie hat dann formulieren können, dass es darum geht, dass sie da einen Platz in der Therapie hat, wo sie sich sicher fühlt. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, worum es in weiterer Folge gehen wird. Es war ein sehr gut gewähltes Ziel, wenn man das so wertend sagen kann, in Bezug auf ihre Thematik, die sich dann nachher gezeigt hat.
Darf ich noch kurz was reinfragen? Mhm. Und zwar, weil sie möchte ja an und für sich nicht gesehen werden. Und ich meine, Therapie ist ungefähr der ungünstigste Raum, wo man hingehen kann, um nicht gesehen werden. Wie sagt man da, nicht gesehen werden zu wollen? Also wie war das vereinbar oder war das auffallend irgendwie?
Ich glaube, das war so ein klassischer Fall von der Leidensdruck war zu groß und sie hat okay. im Internet gelesen, was kann ich tun, wenn es mir so geht. Und schön ist ja in unserer Zeit, dass dann oft Therapie irgendwo gesagt wird.
Und war das auch Thema zwischen euch?
Das war eigentlich kaum Thema zwischen uns, weil von Anfang an klar war, glaube ich, für sie. Und ich habe es auch gezeigt und gesagt, dass es ein sicherer Ort ist und es ging nie irgendwie darum, dass da irgendwas passieren muss oder sie irgendwas sagen muss, was sie nicht tun will.
Ja, okay. Ja,
was ich kenne und ich glaube, das ist möglicherweise ein ähnliches Phänomen, solche Klienten und Klientinnen haben ja oft Angst, bewertend gesehen zu werden. Ja? Und in der Therapie haben sie nicht das Gefühl, sie werden zwar gesehen, aber nicht bewertend gesehen. Und ich glaube, das erzeugt nicht so einen Stress. Der Stress ist sozusagen die Sorge, jemand könnte mit dem Kritischen, mit dem Spöttischen so, ne? Wie siehst du das, Lisa?
Ja, absolut. Also das hat sie zwar noch nicht gewusst, weil es war auch ihre erste Psychotherapieerfahrung, aber ich denke, sie ist davon ausgegangen und hat das, diese Hoffnung hat sie auch dann kommen lassen.
Ja, schön. Okay. Na wow, das ist also ein ordentliches Portfolio am Tisch. Ne?
Ja.
Ja. Genau. Wie hast du dich da eingefädelt? Jetzt bin ich gespannt.
Wie eine integrative Therapeutin das macht, sie schaut mal. Und sie gibt dem Ganzen einen Raum und sie schaut, welche Phänomene sich zeigen. Also am Anfang ist hauptsächlich dieses Thema Uni bei der Diana im Vordergrund gestanden und an dem habe ich mich dann auch orientiert. Ich habe aber schon versucht, auch so ein bisschen Belastungsfaktoren in der Geschichte zu erfragen und da gab es erstaunlicherweise gar nicht so viel, was sie genannt hat. Ein paar Sachen waren es aber doch, die erzähle ich euch jetzt. Also es war einerseits so eine ausgeprägte Akne, die sie hatte in der Jugend, die 2 Jahre unbehandelt geblieben ist. Sie hat gesagt, sie hat eine fixe Zahnspange gehabt. Dieses Erröten hat sie immer schon begleitet. Auch ein schneller Puls und teilweise so ein Zittern, das dann auch sichtbar ist. Und sie hat beschrieben, dass diese Merkmale jetzt zu keinen, nennen wir es mal, Grenzüberschreitungen per se geführt haben, aber es hat trotzdem vielleicht einen anderen Grund gegeben, warum es überhaupt diese Phänomene gegeben hat. Auf das kommen wir dann später drauf. Ja. Und sie sagt, die Belastung ist dann aber hauptsächlich immer das gewesen, dass sie diese Sorge hatte, irgendjemand könnte das jetzt komisch finden, dass sie Akne hat oder diese Zahnspange hat. Und gesagt hat anscheinend, bis heute hat sie niemals was gesagt, gesagt hat dazu niemals irgendjemand was. Also ich weiß nicht, was man alles für Begriffe da mittlerweile dafür finden kann, wenn man eine Zahnspange hat, aber früher waren die auf jeden Fall nicht sehr nett. Das, was mir aufgefallen ist in dem Zusammenhang, ist schon, dass die Akne den Eltern offenbar als nichts Behandlungswürdiges aufgefallen ist. Und, oder sie haben die Belastung ihres Kindes nicht ernst oder wahrgenommen. Und die Diana hat auch dann beschrieben, dass überhaupt so viele Veränderungen zwischen Kindheit und Jugend passiert sind, die sie total überfordert haben und wo sie sich total alleingelassen gefühlt hat. Und das beschreibt sie dann, hat alles dazu geführt, dass sie sich in diesen ganzen sozialen Situationen so unwohl gefühlt hat. Und sie hat was total Interessantes dann auch gemeint, nämlich, dass sie so eine ganz große Hoffnung gehabt hat, dass wenn sie nach Wien zieht, dass dann alles anders sein wird. Und sie hat das so, oder wir haben gemeinsam dieses Bild gefunden von einem zu engen Mantel, den sie da immer angehabt hat. Und sie hat so gehofft, sie wird den in Wien ablegen können und sie wird dann zu Clubbings gehen und sie wird Leute ansprechen und sie wird sich von einer ganz anderen Seite erleben. Und dann ist sie in Wien angekommen, war hier und hat gemerkt, dieser Mantel lässt sich einfach nicht ausziehen und engt sie nach wie vor ein. Und ich glaube, dieses Gefühl hat sie dann einfach echt ermöglicht, in Therapie zu kommen. Mhm. Ja. Genau. Am Anfang, wie gesagt, ging es hauptsächlich um die Uni. Das war irgendwie so dieses Riesenthema. Ich kriege da nichts weiter. Jetzt bin ich 22. Das muss doch jetzt mal weitergehen. Ich muss da jetzt mal was abschließen. Und ich habe schon gesagt, also Vermeidungsverhalten auf die Uni gehen war eben ein ganz großes Thema. Und auch beim Studieren selbst war sehr herausfordernd für sie. Sie hat dann immer am Anfang jedes Semesters so diesen Gedanken gehabt, dieses Semester wird alles anders und ich werde von Anfang an mitlernen und mitschreiben und genau, also ein bisschen so wie bei dem Umzug, ja, also dieses Phänomen von dieses Mal wird sich alles ändern, ohne dass ich wirklich etwas verändert habe.
Also es passiert ein Wunder.
Ja, genau.
So, ja. Neues Spiel, neues Glück und dann passiert ein Wunder.
Genau, weil eigentlich gibt es ja nichts. Das ist auch was, was sie immer wieder gesagt hat. So, eigentlich dürfte es mir eigentlich nicht schlecht gehen. Eigentlich habe ich ja alles. Ich habe ein Stipendium, ich habe eine Wohnung, in der ich wohne. Eigentlich, also so, wenn ich in der Welt sonst rumschaue, mir dürfte es nicht schlecht gehen.
Hat sie sich verurteilt dafür, dass sie diese negativen Gedanken hat und diese Symptome im Sinne von, ich darf das eigentlich gar nicht haben, steht mir nicht zu, weil es ist eh alles in Ordnung?
Sie hat sich dafür verurteilt, dass sie im Studium nichts weiterkriegt. Mhm. Sie hat sich nicht für die Symptome verurteilt.
Okay, immerhin.
Ja.
Immerhin, okay. Ja.
Ja, genau. Und ja, also dieser Druck, den sie sich da schon aufgebaut hat, der war sehr spürbar, auch wenn sie erzählt hat. Und das hat dann halt wirklich zu Konzentrationsschwierigkeiten geführt, zu ihrer Überforderung. Ängste haben Platz genommen, dann was, wenn es doch nicht geht. Und sie hat dann einfach total viel Überwindung jedes Mal gebraucht, um zu lernen und um Arbeiten zu schreiben und dabei dann leider auch bemerkt, dass sie fast nichts voranbringt, weil ja schon so viel Energie draufgegangen ist für diese Überwindung und für diese ganzen emotionalen Prozesse, die da gleichzeitig passiert sind. Und das hat in ihr immer wieder Verzweiflung und auch Wut ausgelöst. Und genau, Glaubenssätze waren da wie, ich studiere schon so lange, ich muss das jetzt abschließen. Und ja, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben geschaut, dass wir ihren Gefühlen mal Raum geben, weil obwohl sie sich nicht verurteilt hat, hat sie mit diesen Gefühlen eigentlich gar nichts anfangen können. Also sie hat das irgendwie vielleicht bei mir zum ersten Mal benannt, wie sie da geht und ansonsten immer nur wahrgenommen, dieses ich kann nicht lernen, aber dass sie da wütend ist oder dass sie da verzweifelt ist, das war gar nicht einordnenbar. Und wir haben dann eben geschaut, wie denkt sie da über sich in solchen Situationen und vor allem, was macht sie da mit sich, wenn sie so über sich denkt? Ist das hilfreich, ist das förderlich oder vielleicht nicht? Sie hat da auch wirklich schnell gelernt zu spüren und das Ganze auch jetzt nicht nur kognitiv zu bearbeiten, sondern auch emotional in eine Resonanz zu gehen mit all dem. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und ja, wir haben jetzt nicht intensiv daran gearbeitet, dass ihr das Studieren besser gelingt. Das ist ja als Psychotherapeutin noch nicht meine Aufgabe. Eben das, was hauptsächlich da so im Fokus gestanden ist, war dieses in Kontakt kommen mit dir selbst. Warum studiert sie überhaupt? Warum diese Fächer? Wir haben eben, wie gesagt, mit diesen Glaubenssätzen gearbeitet. Wir haben damit gearbeitet, ob die bekannt vorkommen. Also ist das was, was sie sich jetzt ausgedacht hat oder was auf einmal da war? Oder kommt ihr das im Hinblick auf ihre Bezugspersonen bekannt vor? Und ob die das vielleicht immer gesagt haben? Dann haben wir versucht, die aufzubrechen, zu schauen, was erfährt man da eigentlich? Wie könnte sich das auswirken auf mich selber, wenn ich immer wieder diese Sätze gehört habe oder jetzt auch weiter zu mir sage. Also wir haben das richtig untersucht und reingefüllt, was das mit dir gemacht haben könnte. Dieses, also ja, Glaubenssatz im Hinblick auf, ich muss das jetzt schaffen, das ist jetzt meine Pflicht, das ist jetzt meine Aufgabe. Also so ein, dieses Selbstverständnis, da gibt es jetzt was, das darf ich nicht hinterfragen, obwohl Studieren ja in dem Zusammenhang was total Freiwilliges okay, ist zum
man
Beispiel.
Man darf nicht scheitern, ne?
So, ja, man darf nicht scheitern und es gibt so gewisse Erwartungen. Also es gibt das, man geht in die Schule, dann macht man irgendwann Matura und dann geht man studieren und dann studiert man und dann hat man Abschluss.
Und da fährt die Eisenbahn drüber.
Da fährt sie drüber, ja, absolut.
Es gibt ja im Endeffekt auch keinen Grund, warum sie so geht, wie sie geht. Genau. Denn eigentlich müsste es ihr ja gut gehen.
Richtig.
Das ist vielleicht auch noch der zusätzliche Stress.
Ja. Aber das wäre jetzt noch kein Grund zu studieren, ne? Also.
Nein, aber das wäre vielleicht ein Grund, wenn sie wüsste, warum das schlecht geht, ein Grund, vielleicht das Studium auch abzubrechen oder zu sagen, okay, ich habe eine schwere Depression, ja, pff, damit kann man nicht studieren. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Man könnte ja theoretisch in einer gesunden Welt, ja, innere und äußere Bühne gesund und intakt und ressourcenreich, könnte man sagen, ich könnte studieren, ich will aber lieber Goldschmiedin werden.
Ja, das stimmt.
Na?
Stimmt.
Also alles schon mal vorgekommen.
Ja.
Nicht zum Schlechteren.
Mhm.
Ja, okay. Aber sie hat so die Idee, es gibt so einen vorgezeichneten Weg, mhm, den darf man einfach nicht verlassen.
Ja, ne? Absolut. Okay. Genau. Das war sehr eng. Und wir haben dann versucht, eben diese alte Haltung ein Stück zu verabschieden und auch neue Glaubenssätze zu etablieren, die für sie vielleicht hilfreicher sind und vor allem, dass sie einen liebevolleren Umgang mit sich da lernen hat können, um sich auch wirklich zu unterstützen, weil es hat sich dann schon herausgebildet, dass es ihr Wunsch auch ist, zu studieren und dass sie das möchte und dass sie die Inhalte interessieren. Und das war so ein ganz großer Unterschied eben zwischen diesem, da fährt die Eisenbahn drüber, es hat auch so was total Starres, Enges und ich hatte auch immer das Gefühl, was sehr Erpressendes und auch immer so diese Idee, ich werde diese Leistung bringen, wenn es dann einen Druck gibt. Und das hat im Endeffekt nicht gut getan und mittlerweile kann man sagen, es ist ja nicht viel Zeit vergangen, aber ihre Herangehensweise zum Studieren ist echt nicht wiederzuerkennen. Sie beschreibt echt ein Gefühl von Sicherheit und Zuversicht in Bezug auf das Lernen und die Lerninhalte. Sie erledigt ihre Aufgaben in der Zeit und sie nimmt aktiv an Prüfungen teil und nächstes Semester hat sie ihren Bachelor abgeschlossen.
Mhm.
Und, wow. Und ja, also es ist wirklich extrem beeindruckend. Es war für mich so eine ganz, ganz große Lernerfahrung mit dir auch, da zu sehen, es ging da eigentlich jetzt nicht um die Uni und das Lernen, sondern es ging viel mehr um diese Haltung dahinter und diese Emotionalität.
Mhm. Wie lange war sie denn bei dir, bis das so sich aufgelöst hat?
Also das war, dass sich das mit dem Studieren so verändert hat, war nach ungefähr einem Jahr. Also wir sind auch noch im Prozess und ja, aber es war nach ungefähr einem Jahr, was aus meiner Erfahrung jetzt nicht so schnell sein muss, aber da ist ihr ganz, ganz viel gelungen. Da hat sie wirklich, ich habe auch das Gefühl, sie hat das alles so aufgesaugt, was wir miteinander gemacht haben. Und da ist ihr echt ganz viel gelungen.
Toll. Ja. Aber ich warte immer noch.
Oh je.
Ich habe einen Spoiler gehört, Lisa. Ich warte immer noch auf die überraschende Wendung.
Ja, also diese überraschende Wendung. Es ist das Thema Bindung. Ja, und ihr könnt es jetzt vielleicht schon so ein Stück ahnen. Bindung hat in der Therapie oft einen ganz großen Stellenwert. Und je länger wir uns gekannt haben, desto mehr ist so die Beziehung innerhalb ihrer Familie auch Thema geworden und vor allem auch sichtbar geworden. Und da spiegelt sich jetzt ganz viel wieder, was wir beim Studieren schon gehört haben, nämlich dieses Thema, da gibt es so viele Erwartungen und die hat man zu erfüllen. Etwa jeden Sommer einen Sommerjob, regelmäßige Besuche zu Hause, ständige Erreichbarkeit für die Eltern, gemeinsames Feiern von Festen, große Dankbarkeit zeigen müssen, dass die Eltern eine Wohnung in Wien zahlen. Und da hat sich in mir dann auch so ein Bild ergeben, dass es besonders war, eben bestimmte Erwartungen zu erfüllen und die aber mit total wenig Leben und total wenig Bezug aufeinander und Bindung irgendwie verbunden waren. Also da war so dieses, ich muss da ganz viel abhaken, wie von einer To-Do-Liste oder wie man es neudeutsch sagt, Heft-An-Liste.
Also, wirklich? Ja, das muss man gleich merken.
Heft-An-Liste.
Ja, das ist ja. Viel optimistischer, oder?
Naja. Macht gleich noch mehr Stress.
Okay, alter Beine, neu, eine Heft-An-Liste. Ja. Sehr gut.
Also ganz viel abhaken und wirklich. Was mir nie aufgefallen dabei ist, ist wirklich sowas wie Beziehung. Mhm. Und ich habe dann mal, nachdem unsere Beziehung schon sich immer mehr gestärkt hat, sie sich immer mehr in Sicherheit gewähnt hat, auch mal versucht, ein bisschen was über die Eltern zu erfahren. Und da hat sie die Mutter als eine recht übergriffige Person beschrieben, die auch sehr emotionale Ausbrüche hat, also wo auch sehr viel geschrien wurde zu Hause, wo es auch viel mit Abwertungen zu tun gegeben hat, wo man auch sich vor Vorwürfen in Sicherheit bringen hat müssen. Also da hat man nur einmal was ausschütten müssen, dann war das ganze Essen schon ein Drama und die Stimmung eine sehr aufgeladene. Und die Mutter hat dadurch natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und sie hat der Diana zum Beispiel auch immer gesagt, was und wie sie es zu tun hat und mit etlichen Fragen konfrontiert, wenn die Diana von der Schule nach Hause gekommen ist. Und dann hat die Diana gesagt, ja, und ich wollte dann ja auch gar nicht mit dir reden, weil das war immer so ein Druck und so ein Stress. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war auch überhaupt nicht interessant, was ich auf diese Fragen antworte. Und hat dann eben für sich irgendwie so gelernt, dass es eigentlich ganz wichtig ist, nicht gesehen zu werden, ruhig zu sein und für sich irgendwie so die Lösung gefunden, je kleiner ich bin, desto besser ist das zu Hause.
Und je unsichtbarer.
Genau.
Ja, ja. Da macht man sich am besten keine neue Frisur, wenn man unauffällig genau. Und unsichtbar bleiben will. Ja. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, es ist ganz, ganz viel sehr schlüssig und wirklich sehr logisch und aus ihrer Sicht, aus ihrer Erfahrung heraus. Mhm. Und den Vater hat sie so beschrieben, dass der sich jetzt aktiv nicht recht einmischt, aber so nach Positionen bezogen hat sie gesagt, na ganz klar auf der Seite der Mutter und die sind eine Einheit und die sind verschworen. Und sie hat auch dieses Phänomen von Double Binds beschrieben. Also ganz einfaches Beispiel zum Verstehen, mach, was du willst, aber enttäusch mich nicht. Und ist also dieses typische, ich komme in eine totale Zwickmühle, weil ich weiß nicht, wie ich da jetzt richtig agiere. Und da spürt man ja auch schon so, dieses richtig Agieren ist nur auf die andere Person ausgerichtet. Bei der Diana war das meistens in den Fällen, wo es um die Finanzierung der Wohnung gegangen ist, jetzt in unserer Zeit, wo wir gemeinsam arbeiten, wo sie immer ganz stark mit Vorwürfen konfrontiert wurde, wir machen das für dich, das ist für uns nicht leicht, wir haben deswegen weniger Geld und wohlgemerkt, das war die Entscheidung der Eltern, diese Wohnung zu finanzieren. Und das Resultat daraus war immer so dieses, du musst in dieser Wohnung bleiben, es gibt keine andere Möglichkeit, du darfst dich nicht an deinen eigenen Bedürfnissen oder Wünschen orientieren, weil für sie war schon nochmal die Frage, ob sie nicht lieber in eine WG ziehen möchte und nicht allein in Wien in einer Wohnung wohnen will, dass ihr das einfach hilfreich sein könnte mit ihrer Persönlichkeit. Genau. Also da gab es so diesen ganz großen Auftrag, dankbar sein zu müssen und auch gleichzeitig keine andere Option zu haben. Und ja, also sie hat gelernt, sich da...
Da fahrt die Eisenbahn drüber, gell? Ja, schon wieder.
Schon wieder. Sie hat sich also voll gelernt, da an dem auszurichten, was so ihre Eltern von ihr erwarten oder wollen. Und ich habe so das Gefühl, das ist ganz wichtig zu verstehen, um einfach wirklich in Sicherheit zu sein und um auch eine gewisse Ruhe zu haben. Und was sie dadurch halt leider gar nicht lernen hat können, ist in sich hineinzuhören, wie es ihr geht und das auch nicht zu zeigen oder zu äußern. Und man kann diese Familie auch als total kontrollierend beschreiben, weil sie lassen ja jetzt auch überhaupt keinen Raum, ihr Leben zu gestalten. Also ich habe schon erwähnt, sie hat ein Stipendium bekommen und die Eltern haben aber trotzdem immer auf diesen Sommerjob gepocht und sie wirklich versucht zu erpressen und gesagt, das muss man aber machen. Und da fährt eben wieder die Eisenbahn drüber. Und sie hat es dann letzten Sommer geschafft, dass sie diesen Sommerjob nicht gemacht hat, weil sie gesagt hat, es ist mir jetzt egal, ich brauche den nicht, ich brauche das Geld nicht und ich sehe es jetzt nicht mehr ein, dass ich diesen Sommerjob machen soll. Und es war auch wirklich nicht weiter erklärbar, warum sie diesen Sommerjob machen sollte, außer das macht man, das muss man tun. Mhm. Und,
so ganz blutleere Regeln, gell, haben ja. wir in dieser Familie
ja.
in den Stein gemeißelt.
Genau, so wie Thesen, die irgendwo an eine Tür geschlagen werden und an denen hat man sich auszurichten. Man hat sie nicht zu hinterfragen, es hat einem nicht gut oder weil's, schlecht weil's damit zu...
Weil es immer schon so war, wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, okay.
Ja, und wahrscheinlich haben auch die Eltern nichts anderes gelernt und geben das halt einfach weiter. Also ich denke mir, dass das oft auch ein bisschen außer Acht gelassen wird, also dass oft dann auch Eltern so ein bisschen als böse dargestellt werden und im Endeffekt aber haben die oft auch gar nichts anderes in ihrer Kindheit erlebt und denken sich halt, okay, hat bei ihnen was gebracht, sie haben einen Job und eine Wohnung, es passt alles ja. und sie geben es jetzt einfach mal weiter.
Ja, genau, ich kenne das gut bei Familien, die so ein bisschen einen sozialen Aufstieg hingelegt haben, wodurch sehr viel Energie und Engagement und Ehrgeiz und Selbstdisziplin meinen sozialen, also ja, sozial mobil nach oben geworden ist. Und dann glaubt, das ist das goldene Rezept für alles im Leben. Man muss ja. sich einfach nur wahnsinnig anstrengen. Dann kommt man weiter.
So. Und vielleicht auch die Angst eben zu fallen, wenn man sich eben nicht anstrengt.
Ja,
ja.
Ja, absolut. Ja. Und damit auch, wo man natürlich ist, das ist immer eine Frage, da könnte man jetzt eine lange soziologische Diskussion darüber führen, ob das wirklich immer nur was mit einem selber zu tun hat, ein sozialer Aufstieg, oder nicht auch mit den Zeiten, in denen man lebt.
Ja, klar.
Aber ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so möglich wäre, selbst wenn man sich wahnsinnig anstrengt, dass man sich noch derartiges erwirtschaften kann, wie vor ein, zwei Generationen nach dem Weltkrieg. Ich behaupte nein. Ja. Ja. Aber es steckt, glaube ich, in ganz vielen Elternköpfen und Großelternköpfen noch drin, wenn man sehr fleißig ist, nicht nachlässt, dann kann man sich was schaffen. Und das ist natürlich sehr gut gemeint, das weiterzugeben, diese... Mhm. Fehlt denn da noch was in der Fallgeschichte?
Ja, also ich muss echt anerkennen, dass die Diana auch wirklich da begonnen hat, obwohl es die totale Herausforderung war für sie, Herausforderungen anzunehmen. So wie, ich verkürze jetzt diesen Urlaub zu Hause, weil ich will ja nicht und ich stelle mich dem, dass da möglicherweise ich blöd angemotzt werde, ich mir 3 Monate was anhören kann, aber es passt nicht für mich oder es bringt mir nichts, wenn ich länger zu Hause bin. Ich fahre da jetzt wieder früher und solche Sachen, eben wie auch das mit dem Sommerjob, das hat sie echt dann total begonnen in die Hand zu nehmen und sich wirklich um sich zu kümmern. Und ja, da fehlt schon auch noch ein ganz ein großer Punkt, weil... es gibt da auch noch so etwas, wo die Eltern, aber auch die Großeltern und die erweiterte Familie so eine ganz große Erwartungshaltung an sie haben. Und das ist nämlich, dass sie endlich einen Freund mit nach Hause bringen soll.
So wundert uns das nicht, Bernie.
Ja. Und dann kommt die dramatische Wendung, sie hat eine Freundin.
Genau, also sie hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Freundin. Aber,
kannst du hell sehen?
Tja.
Ja, also das war eben das, wo sie gesagt hat, ja, ständig wird mir gesagt, ich soll diesen Freund mitnehmen, aber ich werde das beim besten Willen niemals schaffen, weil ich weiß schon seit ganz, ganz langer Zeit, dass ich lesbisch bin. Und da hat sie zum Beispiel, weil du Bernie vorher gefragt hast, wie sie da gegangen ist mit diesem Raumtherapie, da hat sie schon wirklich geschaut und auch sich wirklich in Sicherheit wähnen wollen, dass das ganz sicher ist, das bei mir anzusprechen. Und hat dann auch schon einmal angekündigt, ja, irgendwann werde ich darüber was sprechen wollen, was für mich überhaupt kein Thema ist, aber für alle anderen wahrscheinlich ein total großes Thema. Und da bin ich einfach mit ihr in ihrem Tempo geblieben und irgendwann ist sie dann mit dem gekommen. Und das ist jetzt wirklich so das Thema, was hauptsächlich uns aktuell beschäftigt, was wirklich so am präsentesten ist. Und es ist auch ganz interessant, weil sie hat das dann dem Vater vor ein paar Monaten so gesagt nach dem Motto Informationsweitergabe, ja, also diese Feststellung. Und er hat dann gesagt, er will das eigentlich gar nicht wissen und hat dann noch in weiterer Folge so getan, als wäre das alles nicht passiert. Also da sieht man wieder dieses Beziehungslose auch und der Umgang damit, wie tun wir damit, wenn etwas schwierig ist. Hat leider auch immer wieder gesagt, und das sagt eben die Familie noch immer, sie soll sich jetzt endlich einen Freund suchen. Ich weiß nicht, ob die Familie ihr Kind wirklich sehen und sehen, wie schwer es dir auch fällt, in Kontakt zu gehen mit anderen Leuten. Also ich finde auch diesen Auftrag sehr, also prinzipiell, aber auch gerade in Bezug auf die Diana, wirklich sehr anmaßend und so, als würden sie ihr Kind einfach da gar nicht wahrnehmen.
Ich finde es grundsätzlich, weiß ich gar nicht, ob ich schmunzeln soll oder runzeln.
Beides.
Such dir endlich einen Freund, als ob der beim Supermarkt an der Kasse herumkugeln würde. Ja. Ne? Mhm. Jetzt nimm ihn doch endlich mit. Ne?
Ja.
Da, wo die Kaugummis und die Taschentücher liegen.
Dort steht er.
Dort steht er oder liegt er oder sitzt er oder so.
Ja, aber das wäre das, was auch noch auf der Liste stehen wird, ja. Was es ja zu erfüllen gäbe. Egal, wie sie das macht, da geht es auch nicht darum, dass der nett ist oder dass sie ihr wünschen würden, dass sie da irgendwie eine weitere Bezugsperson hat oder was weiß der nicht, sondern da geht es nur ums Haben.
Ja, was ich gut kenne aus ähnlichen Familiengeschichten ist, dass die Familie davon ausgeht, es ist doch ein hübsches Mädel oder ein fescher Bursch. Mhm. Ja? Es kann doch nicht so schwer sein. Warum wehrst dich denn so dagegen? Als ob es so einfach wäre und man einfach so diesen kleinen inneren Widerstand aufgeben müsste. Mhm. Und dann wird das schon laufen. So. Mhm. Es finde ich immer wieder interessant, sagen wir, was für Bilder von Kennenlernen oder wie heutzutage junge Menschen daten oder wie anscheinend unkompliziert das ist aus Blick der Generationen davor. Weil ja, genau das Gegenteil ist der Fall.
Für die war es ja auch ganz anders, weil im Endeffekt, ich meine, gut, okay, da hat halt der Mann dann finanziell für die Absicherung gesorgt. Also da gab es ja ganz andere Beweggründe, eine Liebesbeziehung einzugehen. Das ist ja heutzutage komplett anders.
Ja.
Also ich glaube schon, dass das viel, viel Rolle spielt bei dem Ganzen.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich fand das so schön, da möchte ich gerne noch einhaken. Es hat mich so berührt, wie du gesagt hast. Sie hat gesagt, ich mag dann gern mal was erzählen, was für mich überhaupt kein Problem ist, aber für alle anderen wahrscheinlich schon. Das hat mich sehr gerührt, weil sie da doch ein bisschen ein Selbstbewusstsein hat und sagt, so bin ich und das ist gut so.
Ja, absolut. Aber war und ist sie total bei sich. Und das vermute ich auch schon echt sehr lange. Und das aber dann auch immer nur sie für sich. Und das erste Mal, dass sie es mit wem geteilt hat, war mit mir. Mhm. Ja. Ja. Was du gesagt hast, Kathi, das war auch für mich jetzt, ist da in mir so angeklungen, dieses Schuldthema. Ja, also du müsstest dich ja nur überwinden. Und was ist denn da dabei? Und ich finde gerade bei Beziehungen, die zwischen jetzt zum Beispiel zwei Frauen geführt werden, da gibt es ja ganz oft so dieses ganz große Schuldthema irgendwie eingeschlossen. Also die Eltern, die dann sagen, was tust du uns da an und du wirst uns damit zerstören. Also auch so dieses Bild der Eltern, das ist leider eine ganz große Sorge, auch immer wieder von Personen, die zu mir in die Praxis kommen, Gott sei Dank reagieren. Ich sage jetzt mal, sehr viele Eltern nicht so, leider reagieren sehr viele Eltern schon so. Und da möchte ich so ein bisschen die Chance nutzen, um einfach zu sagen, ich finde dieses Thema Coming Out und wie sage ich das den Eltern, wie sage ich das anderen Personen, wie sage ich das meiner erweiterten Familie, da habe ich auch immer schon so dieses Gefühl von, da gibt es so eine Bringschuld. Ich muss da dieses große Verbot erzählen. Ich muss mich da irgendwie, es fühlt sich dann für mich oft so an wie ein Stück entblößen. Und ich finde da diesen Begriff Coming Out einfach, der transportiert das für mich auch schon so. Also da steckt das so drinnen, ich bin da schuldig, ich muss da herauskommen. Und deswegen bevorzuge ich oder bringe ich das dann immer rein in die Therapie, in diesen Begriff von Inviting In, weil da hat so für mich einen ganz anderen Charakter, nämlich das, ich gebe da jetzt was Persönliches über mich preis, weil ich habe dich im Sinne jetzt auserkoren, dass ich dir das jetzt erzähle. Aber da geht es dann um kein Geheimnis, da gibt es um nichts Schuldbehaftetes, sondern da geht es darum, mir ist jetzt wichtig, dass du das weißt. Und wenigstens in der Haltung, die man mit sich selber haben kann, kann das sehr hilfreich sein. Wie das Außen reagiert, das hat man ja leider nicht in der Hand. Aber wenigstens so dieser Umgang mit einem selber, das kann da ganz hilfreich sein.
Ich merke gerade, während ich dir zuhöre, das sollte man vielleicht nochmal eine ganz eigene Folge machen, gell?
Dringend.
Coming-out-Krisen und all sowas, weil man könnte ja glauben, im 21. Jahrhundert ist das alles kein Thema mehr, aber weit gefehlt, gell?
Leider, absolut.
Leider sehr weit gefehlt. Ja. Da seid ihr noch dran, gell, im laufenden Prozess.
Genau, da sind wir dran. Da wird sie auch, wird natürlich oder wurde leider da auch in diesem Gespräch mit dem Vater mit dieser furchtbaren Frage konfrontiert, weil du es jetzt aufgebracht hast, bringe ich das auch noch rein. Wie willst denn du das wissen, wenn du noch nie was wenn du noch nie intim geworden bist mit deinem Mann? Und das finde ich ist wirklich ein Argument, das man nur aufs Schärfste zurückweisen kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe noch nie eine Person, das eine heterosexuelle Person fragen hören. Ja, also ich habe noch nie jemanden fragen hören, einen Mann, bist du dir sicher, dass du jetzt auf diese Frau stehst, dass du dich zu der hingezogen fühlst? Ja, und deswegen beziehe ich da auch in der Praxis immer Stellung und betitel das als ein Bullshit-Argument, weil anders kann ich es eigentlich gar nicht nennen.
Ja, vor allem die Frage geht ja dann an den Vater zurück. Woher möchtest du wissen, dass du auf Frauen stehst? Ich meine, ganz ehrlich, geht ja in die andere Richtung genauso, finde ich. Und das nimmt auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit manchmal, einfach auch quasi ein bisschen lockerer gegen zu argumentieren, beziehungsweise einfach auch sich dessen bewusst zu sein, dass sich heterosexuelle Menschen auch nicht outen. Und ich meine, worum geht's denn? Geht's darum, dass ich mit meiner Freundin daheim sitze und wir gemeinsam Mittagessen, oder geht's darum, mit wem ich wann Sex habe? Und ich meine, wen geht das was an? Ja, ich meine, ich frage ja auch keinen heterosexuellen Menschen so, und in welcher Stellung hast du am liebsten Sex? Ich meine, geht halt keinen oder was an.
Und vielleicht geht's um gar nichts und alledem, weil sexuelle Orientierung muss noch nicht mal in die Praxis gebracht werden. Ich darf
ja
einfach
natürlich
auch eine
nicht
sexuelle Orientierung haben, ohne dass ich die gerade aktuell verwirkliche.
Absolut, ja.
Mit einer anderen stimmt. Person. Ne? Ja. Egal, ob ich mit wem Mittag esse oder im Bett liege, ich darf einfach meine sexuelle Orientierung haben, Punkt.
Ja,
ohne
klar.
Ohne dass das wer in Frage stellt. Ne?
Und dabei darf ich auch asexuell sein. Und ich darf auch aromantisch sein.
Ich, genau.
Und ich darf diese sexuelle Orientierung haben. Und das heißt noch gar nichts, wie ich dann zu Sexualität stehe.
Genau. Ja. Genau, ja. Da wären wir uns eh einig.
Gell? Ja, fein.
Ja. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Ja, schön. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, Lisa. Ist denn sozusagen ihr seid ja noch im laufenden Prozess, ihr ist jetzt ungefähr seit einem Jahr.
Seit eineinhalb Jahren.
Eineinhalb Jahren bei dir. Ja. Wie oft kommt sie denn?
Mittlerweile nur noch ganz unregelmäßig, so alle 2-3 Wochen.
Das nennst du ganz unregelmäßig.
Ich habe es mir auch gerade gedacht.
Du musst lachen. Es ist immer wieder schön, die Unterschiede zwischen den Schulen. Also für mich ist das ganz normal. Ne? Aber, aber wenn wir schon dabei sind, ich würde gerne ganz am Schluss schon noch gerne eine Minute reservieren für deine Schule, weil du bist die erste deiner Art. Bei uns im Podcast. Natürlich nicht auf der Welt, aber bei uns im Podcast. Kannst du uns ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was integrative Therapie ist?
Ja, die integrative Therapie wird den humanistischen Schulen zugeordnet. Das, was mich prinzipiell angesprochen hat an dieser Schule, ist, dass sie sich stets weiterentwickelt und empirisch forscht. Und sie baut so ein Stück auf bewährten Modellen aus den tiefen psychologischen Schulen, aus dem psychodramatischen, aus der Gestalt und auch der Verhaltenstherapie. Und es ist bei uns in der Behandlung die therapeutische Beziehung eine ganz wichtige Komponente, einfach zur Verbesserung von Leidenszuständen. Und wir arbeiten vor dem Hintergrund eines zukunftsorientierten biopsychosozialökonomischen Menschenbilds. Also, wir sehen den Menschen als ein Körper, Seele, Geist, Subjekt. Wir nennen das dann auch Leibsubjekt. Das heißt, wir schauen uns an, da sitzt ein Mensch vor uns und wir versuchen, diesen Menschen in seinem sozialen, kulturellen, ökologischen Kontext zu sehen und das Ganze in einem Zeitkontinuum, dass ich es rausbringe. Also wir schauen auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Genau, wir machen das mit multimethodischen Behandlungswegen, also wir machen ganz klassisch das Gespräch und wir haben auch Ansätze nonverbaler Kommunikation. Ganz wichtig bei uns ist auch der Begriff des Leibs und deswegen gibt es bei uns in der Therapie neben der konzentrativen Bewegungstherapie auch sehr viele körperzentrierte Behandlungselemente.
Sehr schön hast du das gesagt.
Na fein, ich habe mich auch vorbereitet.
Ja, integrative Therapie, sehr schön. Nicht zu verwechseln mit der integrativen Gestalttherapie.
Ja, und ich habe immer noch offene Fragen, aber die kläre ich dann später.
Die klärst du dann später.
Ja.
Ist dieser Geschichte noch ganz schnell irgendwas hinzuzufügen, hat noch was gefehlt oder können wir schon zum nächsten Block überwechseln, Lisa?
Der Geschichte ist vielleicht noch hinzuzufügen eine ganz schöne Wendung für die Diana, nämlich, dass sie eine Freundin gefunden hat.
Ja. Yeah.
Dass die beiden für sich etwas leben, was sie Beziehung nennen. Und sie tun das auf eine Art und Weise, die mich sehr beeindruckt, nämlich ganz weit entfernt von dem, was sie gelernt hat. Sie erzählt mir immer von offenen Gesprächen, dass sie sich in ihrer Emotionalität zeigen, dass sie sich versuchen, gegenseitig zu unterstützen. Und so sein zu lassen, wie sie sind, ohne Erwartungen. Also natürlich ganz ohne Erwartungen geht es meistens ja eh nicht, aber ohne der Erwartung, mein Gegenüber muss jetzt so sein und nur so kann ich mein Gegenüber wertschätzen.
Eine Beziehung
wertschätzen.
Ohne Eisenbahn.
Ja, eine Beziehung ohne Eisenbahn.
Wie schön. Zugfreie Verbindung, wunderbar.
Das ist schön.
Sehr schön. Ja, das ist ein schönes
Abrundungs-Metapherl.
Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt in die Überraschungsfragen. Zielgerade. Bernie, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Und zwar, liebe Lisa, das ist auch ein Zungenbrecher, was machst du, wenn du beim Erstgespräch merkst, dass du den Klienten oder die Klientin kennen könntest oder dass du irgendwie das Umfeld von dieser Person kennen könntest? Also jetzt nicht so richtig gut, nicht so, dass das deine beste Freundin oder so ist, sondern einfach, keine Ahnung, die... was auch immer, die Tochter von deiner praktischen Ärztin oder so.
Ja, das passiert mir eigentlich recht häufig.
Aha, okay.
Dass ich die Vermutung habe, also recht häufig, aber es ist mir in meiner Zeit schon ein paar Mal passiert. Ich spreche das sofort an, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte eine Person kennen oder ich mache das auch in laufenden Prozessen, wenn mir jemand erzählt von einer Person, die ich möglicherweise kennen könnte.
Mhm.
Ich gebe da natürlich niemals Namen preis. Ich versuche dann herauszufinden, ja. Könnten wir an dieselbe Person in dem Moment denken. Wenn mir jetzt aber beim Erstgespräch jemand gegenüber sitzt, der die, wo ich die Person einfach kenne, also dann wird die nicht bei mir sitzen, also ja. Wenn ich sie wirklich kennen würde. Aber wenn es eine Person ist, die ich zum Beispiel von einem Kontext, wo ich Sport betreibe, kenne, dann kommuniziere ich das sofort. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon. Dann versuchen wir, also kennen im Sinn von ich erkenne sie, dann versuchen wir das mal gemeinsam einzuordnen, von wo. Und dann schauen wir, ja, passt das für uns oder passt das nicht? Und dann ist auch immer ganz wichtig, wenn wir uns dafür entscheiden, zum Beispiel jetzt, wir sind in demselben Fitnesscenter. Nicht, dass ich jemals in ein Fitnesscenter gehen würde, aber angenommen in diesem Fall, dass wir schauen, wie gehen wir um, wenn wir uns dann über den Weg laufen.
Mhm. Okay.
Sehr schön. Überraschungsfrage Nummer 2. Hattest du schon einmal eine schlaflose Nacht aus Sorge oder gar Angst um einen Klienten oder eine Klientin?
Nicht nur eine.
Kurz und bündig.
Sehr okay,
alles gut ausgegangen?
Alles gut ausgegangen. Es war, wie ihr euch vielleicht denkt, tatsächlich im Zusammenhang mit Suizidalität.
Mhm.
Und bis jetzt ist immer noch alles gut ausgegangen, ja. Mhm.
Gut.
Schön.
Überraschungsfrage Nummer 3. Heute haben wir ein bisschen eine komische Reihenfolge, gell? Aber das macht nichts. Warst du schon einmal im Dilemma bezüglich der Schweigepflicht?
Hm.
War ich auch schon.
Oh, du bist ein sprudelnder Quell. Der Gift, das keeps on giving. Ich glaube, wir müssen dich nochmal einladen, Lisa. Ich höre.
Ja, ich bin da tatsächlich mal durch eine E-Mail, die ich von Verwandten einer Person, die bei mir in Therapie war, sehr in eine unangenehme Situation gebracht worden. Denn ich darf ja eigentlich auf diese E-Mail nicht antworten, um es jetzt kurz zu machen. Ich habe da noch niemals auf diese E-Mail geantwortet. Aber das war eine wirklich sehr herausfordernde Situation, wo mir in einer E-Mail von Verwandten von einer Person, die bei mir in Therapie waren, Dinge über diese Person erzählt wurden, wo die Verwandten in bester Absicht mir versucht haben, Sachen zu erzählen, die für mich ganz wichtig wären zu wissen. Mhm. Und wo ich dann, das war dann noch dazu aus einem anderen Land, also auch aus einem englischsprachigen Land, wo vielleicht auch die Sitten oder die Umgangsweise damit, wie man jetzt mit der Verschwiegenheitspflicht umgeht, andere sind. Und das war eine wirklich sehr herausfordernde Situation für mich. Wie tue ich da jetzt mit dieser E-Mail? Wie tue ich da jetzt mit diesen ganzen Inhalten? Und ich habe mich dann auf das zurückbesinnt, was für mich der einzig gangbare Weg war. Und ich habe nicht auf diese E-Mail geantwortet. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mit der Person, die da bei mir in Therapie war, darüber gesprochen, dass ich eine E-Mail bekommen habe von den Verwandten, aber ich habe auch da keine Inhalte aus dieser E-Mail preisgegeben. Mhm. Und was ich regelmäßig erlebe, ist von einer ganz anderen Kategorie, wo sich niemand irgendwas Böses denkt, wo ich aber dadurch, dass ich eine Juristinnentochter bin, extrem vorsichtig bin, sind Eltern, die mir E-Mails schreiben über die Bezahlung oder Eltern, die mir E-Mails, also wohlgesagt Eltern von Ü18-Personen, die mir E-Mails schreiben zu, Marc, können Sie mir den Antrag für die Krankenkasse bitte nochmal schreiben? Ich beantworte solche E-Mails und auch Anrufe einfach kategorisch nicht und ich verweise dann, also ich nehme dann immer mit dem PatientInnen Kontakt auf und bespreche das mit denen. Also ich glaube, ich bin da auch sehr streng.
Ja, zu Recht.
Zu Recht. Vollkommen das ist zu Recht. Ein absolutes Recht für unsere PatientInnen und eine absolute Pflicht auf Seiten der TherapeutInnen.
Ja. Und da fährt die Eisenbahn
drüber. Ja, da fahrt sie wirklich drüber.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Lisa. Ich glaube, ich werde dich auf die Liste setzen für Wiederholungstäterinnen, wenn es für dich okay ist.
Sehr gerne.
Es war eine sehr schöne Geschichte, wo wir sehr viel, ich habe auch viel gelernt. Have done list, statt to do list, ja. Das nehme ich mit. Ironisch. Ironisch zwinkernd. Liebe Bernie, dann würde ich sagen.
Mach mal einen Punkt.
Letzte Kurve, mach mal einen Punkt.
Ja.
Genau.
Wenn ihr wollt, könnt ihr uns folgen auf Facebook und Instagram auf _der_couch oder eine E-Mail schreiben auf _der_couch@yahoo.com. Und ja, wir freuen uns wie immer über Feedback und Überraschungsfragen am allermeisten.
Ja, auch über Gäste und Gästinnenvorschläge. Ja. Da haben wir schon länger nichts eingetrudelt. Ja, aber es, da freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr sagt, oh, ich kenne, wenn er kennt, wenn es wäre super Gast oder super Gästin.
Ja.
Haben wir auch eine große Freude.
Sehr gut.
Ja, dann.
Lassen wir den Zug abfahren.
Lassen wir den Zug abfahren, ja. Wünschen euch eine gute Zeit und hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf der Couch.
Macht's gut. Ja. Bis dann. Ja. Ciao. Ja. Tschüss. Ja. Ja. Mhm. Ja.